Die Kalligrafie ist die größte, höchste Kunst der islamischen und arabischen Welt. Wir haben auch vor dem Islam keine gute Malerei, keine gute Bildhauerei fertiggebracht. Das hat mit der Umgebung zu tun. Was wollen Sie in der Wüste malen? Gelb, dann braun, dann etwas gelb und vielleicht eine Palme in der Ecke. Also. Die Wüste unterdrückt die Neigung zur Malerei und unterstützt die Neigung zum Sprechen. Die Sprache also ist sehr begehrt in Arabien. Man kann mit ein bisschen Übertreibung sagen, die arabische Kultur ist eine Wortkultur. Und der Koran hat das nur befestigt auch, dass das Wort Gottes in Form von einem Buch ist. Daher ist diese sakrale Bedeutung der Sprache und daher hat man sich sehr früh gekümmert um ihre Gestaltung. Das heißt, die arabische Schrift läuft nicht so nebenbei, sondern auch aus dem 19., aus dem 9. und 10. Jahrhundert stammen Regeln, die bis heute befolgt werden. Regeln, die von einem sozusagen genialen Kalligraphen entworfen wurden. Ein Kalligraph, Mathematiker und Astronom namens Ibn Mukla, das ist für uns wie Leonardo da Vinci für Sie. Der hat alle Regeln festgelegt, nach denen die Maler und Kalligraphen arbeiten. Daher ist diese zentrale Stelle der Kalligrafie. Und Hamid Farsi ist schon als Kind in Damaskus ein Wunderkind der Kalligrafie gewesen, wie Mozart in Österreich oder im deutschsprachigen Raum.
Nun, was er vorhat und was ihm nicht gelingen soll, auf sehr gewaltsame Weise auch nicht gelingen soll, das ist weniger Buchstaben, dafür ein paar neue, andere, mit denen bestimmte Sachen notiert werden können, die nicht möglich sind in der arabischen Sprache. Und dieses Reformprojekt eines effektiven Alphabets oder eines effektiveren Alphabets, was genau stand oder steht dahinter?
Also ich übertreibe wirklich nicht, weil ich mich mit dem Thema seit Jahrzehnten beschäftige. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die arabische Schrift ist die schönste Schrift auf Erden. Eine der schönsten. Weil sie diese Gnade hat, immer gebunden geschrieben muss sie werden. Also immer muss sie gebunden werden. Wir haben keine Druckschrift in dem Sinne, dass das Auge abspringen muss und springen muss zwischen den Buchstaben. Wie Chinesisch, wie Latein, wie Hebräisch. Sondern die arabische Sprache wird gebunden geschrieben und durch diese Ligaturen erlaubt die Sprache, dass man Musik für die Augen herstellt durch die Schrift. Die Schrift also ist eine Kunst für die Augen, auch wenn man die Schrift nicht entziffern kann. Also viele Araber sogar können manche komplizierte Kalligrafie nicht entziffern, aber sie genießen das durch die Höhen und Tiefen, durch diese Schwebe, auch durch die Leeren, die einfach Stille bedeuten für die Musik, für die Augen. Nur die arabische Sprache hat ein kleines Problem, dass die Buchstaben seit Jahrtausenden nicht mehr reformiert wurden. Im 8. und 9. Jahrhundert wurden sie reformiert, indem die ähnlichen Buchstaben bekamen ein Punkt, zwei Punkte oder drei Punkte oben oder ein Punkt oder zwei Punkte unten, damit man die unterscheiden. Wir haben 15 Buchstaben mit Punkten. Sie kommen gerade mit einem I zurecht. Ja? Wir haben 15 mit Punkten. Nur diese Reform war radikal genug, dass die Sprache heute, auch der Koran, ohne Verwechslung, ohne Fehler, fehlerfrei von jedem Schüler mit 10 oder 12 Jahren gelesen werden kann. Vor der Punktierung konnten nicht mal Gelehrten im 6., 7., 8. Jahrhundert den Koran lesen. Man hat auch sogar gesagt, es gibt viele Lesungen eines Korans, also viele Möglichkeiten, viele Varianten des Lesens. Jetzt, dieses große Problem haben wir gelöst. Wir haben ein anderes Problem und das entdeckt der Kalligraph, weil der Kalligraph diese Schrift liebt. Und wer liebt, der entdeckt auch die Schwächen, nicht wahr? Der entdeckte die Schwäche, dass wir viele Buchstaben nicht haben. Wir haben kein P wie Paul. Wir haben kein O, kein W wie Willi, kein E wie Emil. Das heißt, wenn Sie heute ein wissenschaftliches Buch, arabisches wissenschaftliches Buch aufschlagen, werden Sie oft, das habe ich im Studium oft gesehen, Arabisch, ich schreibe für Sie von rechts nach links, dann geht ein Klammer auf, dann steht ein lateinisches Wort von links nach rechts, dann wird der Klammer zugemacht und wieder von rechts nach links geschrieben. Diese Reform ist längst fällig, die Perser haben das gemacht, die Perser waren klug genug zu sagen, bei aller Verehrung der arabischen Schrift, uns genügt das nicht, die nahmen sich vier Buchstaben dazu. Vier. Die persische Sprache schreibt sich mit arabischen Buchstaben, aber hat 32 Buchstaben. Und unsere Sprache steht ohne Reform seit 1000 Jahren, weil die Fundamentalisten behaupten, das sei eine göttliche Sprache, das ist Schwachsinn. Es gibt keine göttliche Sprache, alle Sprachen sind menschlich und von Menschen erfunden. Und daher sind die immer reformfähig. Die verbieten jede Korrektur und dieser Kalligraph wagt es, diese Korrekturen anzustreben.
Sie haben jetzt angesprochen, die Fundamentalisten, die sozusagen die Verbindung herstellen zum Heiligen. Wer, wenn Sie die großen Grammatiker hatten aus dem 8. Jahrhundert, die sozusagen festgelegt haben, was die arabische Grammatik bedeutet, wer sind heute eigentlich die Sprachautoritäten?
Das ist ein großes Problem in Arabien, dass wir keine Vereinheitlichung haben. Wir haben keinerlei Vereinbarungen wie hier im deutschsprachigen Raum für zum Beispiel Übersetzungen, für Übernahme von Wörtern. Das ist längst fällig eigentlich. Wenn ich Ihnen nur sage, die moderne Physik braucht 60.000 Wörter. Die moderne Chemie braucht 100.000. Zoologie, 1 Million neue Wörter hat sie gebraucht, um diesen Stand zu erreichen, dass man als Wissenschaftler in England und in Amerika und Japan sich verständigen kann. Durch diese Begriffe. Das ist längst fällig, dass man einheitlich das ins Arabische überträgt. Das haben wir nicht. Jedes Land hat sein Gremium, wenn es überhaupt gibt. Und die Arabische Liga kann manchmal vermitteln, aber die hat keine Autorität.
Zumal das Arabische natürlich mit Synonymen funktioniert. Das ist für Dichter wunderbar, Sammlungen von unendlich vielen Begriffen für einzelne Gegenstände zu haben. Das ist für die Dichtkunst immer ein Gewinn, aber auf der anderen Seite fehlt die genaue Zuordnung von klaren Bedeutungen. Also wenn es 23 Begriffe für Geologie gibt und 11 für Mineralogie, dann ist Wissenschaft doch im Grunde unmöglich. Man hat nicht die Möglichkeit, wirklich die Konvention festzulegen, wovon man spricht.
Sie sprechen einen Dialog in dem Roman an. Man ist stolz in Arabien, dass wir meinetwegen 80 Begriffe von dem und 90 Begriffe von dem Zeug, also alles bedeutet Kamel zum Beispiel. Ne? Alle diese Wörter bedeuten Kamel oder Wein oder sowas. Aber wir haben kein Wort einheitlich für Wasserstoff zum Beispiel. Und das ist, jetzt kommt die Schwierigkeit. Wenn wir nicht reformieren, dann wird einer in Ägypten das Wasserstoff so nennen, wie die Engländer das nennen, weil das Ägypten eine ehemalige englische Kolonie. Und die Syrer und Libanesen sprechen das eher französisch, weil wir ehemalige französische Kolonie sind. Und das ist wirklich eine Schande, dass wir nach 50 Jahren Unabhängigkeit immer noch da stecken, wo die Engländer und Franzosen uns das gelassen haben. Das geht nicht. Wir müssen unsere eigenen Worte entwickeln. Da kommt ein junger Araber und ist stolz auf 60 Synonymen von irgendwas. Ich sage, dann sag mir, was bedeutet Oxid auf Arabisch? Was bedeutet Computer? Was bedeutet das? Was bedeutet? Es gibt ein paar Wörter, die sind schon erfunden. Aber es ist zu wenig im Vergleich zur Entwicklung. Die Entwicklung, wissen Sie, es gibt kein Land oder keine Kultur, die stehen bleibt. Das gibt es nicht. Es gibt aber eine Rückständigkeit, ist ein Begriff der Geschwindigkeit. Wenn die eine mit ICE fahren und die andere mit Bummelzug, dann ist das Zurückfallen, ohne dass man stehen geblieben ist. Ja? Und das Problem in Arabien ist, wir konsumieren auf der höchsten Ebene. Sie können in Damaskus neuere und modernere Handys finden als in Deutschland. Aber wir haben die Grundsätze der Forschung noch nicht einheitlich gemacht. Das ist ein Problem.
Es gibt noch ein anderes, glaube ich, das darin besteht. Sie haben eben gesagt, es gibt regionale, lokale Varianten. Kann man nicht eigentlich sagen, es haben sich längst unterschiedliche arabische Sprachen entwickelt? Also die Ägypter sprechen in der Tat völlig anders, als das die Menschen in Algerien, in Tunesien, Marokko tun, im Maghreb. Es gibt keine Lexika für die Alltagssprache. Und mir scheint es so, als sei das Problem ähnlich, als würden wir heute behaupten, die Niederländer sprechen einen deutschen Dialekt. Nein, sie sprechen keinen Dialekt, sie sprechen eine eigene Sprache, es gibt Lexika dafür. Das ist in der arabischen Welt nicht der Fall.
Nein, das ist in Arabien anders. Wir sprechen dieselbe Sprache, wenn es um Hocharabisch geht. Das geht nicht. Der Vergleich England, Holland, Deutschland hinkt. Wie alle Vergleiche übrigens. Also, nein, wir sprechen dieselbe Sprache, wir haben aber verschiedene Dialekte. Und Dialekte sind lebendig, aber die sind nicht die Rettung der Probleme der Sprache. Das sagt manche so falsche Propheten, die Lösung der arabischen Rückständigkeit sei durch Dialekte zu lösen oder zu bekämpfen. Das halte ich für eine sehr gefährliche These, weil die aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und die kann die Probleme des 21. Jahrhunderts nicht lösen. Nein, wir haben dieselbe Sprache, wir haben aber viele Literaturen, da gebe ich Ihnen recht. Literatur, die in Ägypten entsteht, ist verschieden, die wird in Arabisch geschrieben, aber ist verschieden und ist nicht wie die in Damaskus entsteht und schon gar nichts wie die Exilliteratur der Araber. Und die auch wiederum ist verschieden, ob ein Literat im Exil in Amerika lebt oder in Deutschland. Wir haben mehrere Literaturen, aber die eine Sprache.
Ja, Sie haben gesagt, das Hocharabische. Nun gibt es dieses wunderbare Zitat des ägyptischen Schriftstellers Tahoussein, der polemisch sagte: Die anderen lesen, um zu studieren, während wir studieren müssen, um zu lesen. Das heißt, es gibt doch etwas, was sehr auseinanderklafft, und Lektüre ist eigentlich nur für sehr geübte Leser.
Nein, das habe ich zitiert. Dieses Zitat habe ich in meinem Roman eingebaut, habe ich geklaut, nicht Sie. Taha Hussein hat mir erlaubt, der sitzt im Himmel und wir haben telefoniert. Nein, dieses Zitat meint er das Alphabet. Er meinte ganz genau das Alphabet. Um ein Alphabet zu lernen, sagte er ungefähr, braucht wir eine Wissenschaft. Warum? Weil die arabischen Buchstaben auf vier verschiedene Weise geschrieben werden müssen. Am Anfang, in der Mitte gebunden, am Ende eines Wortes oder getrennt stehend. Das ist aber noch nicht alles. Ich verrate Ihnen schon noch mehr. Wenn alle Buchstaben werden gebunden, außer vier Buchstaben, und wenn sie vorkommen in Mitte des Wortes, muss der Buchstabe danach so geschrieben, als wäre er am Anfang des Wortes. Nicht wahr? Es ist sehr kompliziert, und deshalb meint er, die anderen lesen, also lernen, um zu lernen, wir müssen viel lernen, um überhaupt anfangen zu schreiben. Das hat der Taha Hussein gesagt, ein hochintelligenter Mann. Er war Kultusminister, war blind, war ein hochintelligenter Mann, einer der besten Intellektuellen Arabiens. Und wurde beschimpft auch, wurde viel beschimpft, aber das ist eine andere Geschichte.
Jetzt gehen wir zurück zum Geheimnis des Kalligraphen, Rafik Shami.
Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich warte die ganze Zeit.
Mit seiner Schreibschule und seinen Plänen scheitert dieser Held, dieser Kalligraph. Das war Ende der 50er Jahre, da spielt der Roman. Wie hat sich die Situation heute gegenüber den 50er Jahren verändert?
Sie haben erwähnt am Anfang, dass dieser Roman ganz besonders eine ganz besondere Eigenschaft hat. Das ist keine Politik, keine Geheimdienste, keine Folterszenen wie bei manchem Roman. Wissen Sie warum? Das ist biografisch zu erklären. Ich habe diese dunkle Seite der Liebe 30 Jahre lang geschrieben und es kam zur Buchmesse 2004 und als ich fertig war, war ich fertig. 1000 Seiten Geschichte mit Folterszenen, mit Verfolgungen, mit Aushorchen. Da habe ich mir gewünscht, also erstmal ein dünneres Buch zu schreiben, weil die Buchhändlerin gesagt hat, diese 1000 Seiten sind ein Kilo. Und immer wenn wir Bücher tragen, ihre Bücher lieben wir, aber die tun weh am Rücken. Und dann habe ich gesagt, gut, dann halbiere ich das. Man kann handeln im Orient, also dann halbiere ich das mal. Also dann habe ich 400 Seiten nur geschrieben und ich wollte mich entspannen, ich wollte gerne einen Roman schreiben, der nur von Liebe und schöner Schrift handelt. Und ich suchte nach einer Phase, wo ich das schreiben kann, ohne unglaubwürdig zu sein. Und das ist die Phase von 4 Jahren, mehr nicht. Zwischen Frühjahr 54 und Frühjahr 58 hatten wir eine wunderbare Demokratie mit all ihren Schwächen, genau wie ihre Demokratie. Aber es war eine wunderbare Geschichte. Kein einziger Gefangener saß im Gefängnis wegen seiner Meinung. Wir hatten 11 Parteien, einer schlechter als die andere, aber alle sind wunderbar sympathisch. Und wir hatten 20 Zeitungen, die Hälfte sind langweilig, aber sind alle frei, ohne Zensur. Und da habe ich gesagt, da kannst du das schreiben und weg von der Politik. Deshalb habe ich das versetzt. Wenn ich heute Arabien sehe, erscheint der Roman von diesen 4 Jahren wie ein Märchen. Arabien hat einen Rückfall gemacht, ein Zurückfallen in der Demokratiefrage, in der Freiheitfrage, in der Forschung. Damals war Damaskus im Aufbruch, in der Aufbruchstimmung der 50er Jahre. Die bauten Schulen, die bauten viele kleine Industrien für Textilien, weil wir die beste Textilien der Welt haben. Damast, das Wort Damast kommt von Damaskus. Wir haben die beste Seidenweberei der Welt, aber das alles ist zurückgefallen. Und heute herrschen Militärs eigentlich, Dummköpfe, Entschuldigung. Dummköpfe. Also das sind keine Experten, wie man ein Land voranbringt oder sowas. Und wenn ich sage, kommt ein Anhänger und sagt, du hast unser Land beleidigt. Ich beleidige die Dummheit, nicht das Land. Also.
So, jetzt haben Sie einerseits erzählt, warum es sozusagen, warum Sie sich selbst belohnt haben mit der Liebe statt des Gefängnisses, der Folter, der Politik. Aber so ganz ohne geht es ja auch hier nicht. Ne? Es gibt die Irrenanstalt, es gibt schon gegen Ende des Buches auch nochmal sowas wie
Gefängnis.
Eine tragische Verdichtung. Ja. Aber was ähnlich wie in einem anderen Buch ist, hier nochmal stärker ausgebreitet ist eigentlich die Stadt Damaskus. Ja. Sie spielt eine Hauptrolle neben den vielen Liebespaaren.
Nein, die spielt unbestritten die absolute Hauptrolle. Das ist eine Stadt, die ich liebe. Und man hat mich rausgeschmissen. Und meine Romane sind alle ein Versuch, von hinten wieder reinzukommen. Also, wenn ich das sagen darf, das ist mein Versuch. Mit 23 Büchern öffne ich immer Fenster hinten. Die Diktatoren vorne merken das nicht. Ich öffne die Fenster und schleiche ich rein. Und so erlebe ich Damaskus so intensiv, wie keiner mir das verbieten kann. Beim Schreiben wird Damaskus so intensiv in mir, nicht schöner, nein. Sie wird nur intensiv, jede Ecke, jeder Geruch interessiert mich dann. Also das interessiert mich dann, wie riecht diese Gasse. Dann telefoniere ich mit Leuten, die in der Gasse sind und die sagen mir, wie sie riecht dann.
Das heißt, Sie haben das Vokabular zu tun.
Ja.
Aber trotzdem würde mich interessieren, ob es nicht so eine Zeitblase gibt, ob es nicht an Damaskus ist, auch eingefroren zu einem bestimmten Zeitpunkt und weniger das Damaskus von heute.
Ich habe nie behauptet, dass ich einen Roman über Damaskus von heute, das ist ja eine gefährliche Sache. Ich habe Damaskus 1970 verlassen und alle meine Romane enden 1970. Insofern beschreibe ich ein Damaskus, dass das war, ohne diese Blase, recherchiert genau, das können Sie Damaszener fragen, auch Kollegen von mir, die runterfahren, sagen, die Altstadt hat sich kaum verändert. Klar, ist jetzt ein Moloch von 5 Millionen Einwohner. Ich habe die Stadt verlassen mit 350.000 Einwohnern. Und deshalb sage ich, ich beschreibe niemals Damaskus von heute. Das wäre gelogen. Das wäre wirklich gelogen, weil ich selber nicht nach Hause fahren darf. Also das reicht nicht, Recherche und am Telefon, das reicht nicht.
Ist es eigentlich der Chemiker in Ihnen, der hier in Deutschland Chemie studiert hat, der sozusagen in die Giftküche Hamid Farsis sich einschleicht, diese ganzen Rezepte, die ja fast schon an Alchemie grenzen, erzählt, aufbereitet, wie die Tinten gekocht werden und so weiter?
Sie werden staunen. Die Antwort lautet ja. Weil ich als Chemiker neben meinem Studium ein einziges Hobby gefunden habe in der Chemie, nämlich die alten Schriften der Alchemisten zu sammeln. Und ich wollte nachkochen, nicht Gold suchen. Also das habe ich begriffen, man findet das nicht. Aber so alte Tinten oder Geheimtinten, das hat mich fasziniert als junger Chemiker. Ich wollte eine wunderbare Geheimtinte erfinden, die nur meine Schwester in Damaskus aufschlüsseln kann. Also durch Chemikalien. Und deshalb habe ich mich sehr beschäftigt mit Geheimtinten, was er auch tut. Und alle Rezepte hier für die Tinte habe ich probiert. Das ist ja leicht für einen Chemiker, das nachzumachen. Das ist nicht schwer.
Sind denn solche Rezepte heute noch in Gebrauch? Kann man davon ausgehen, dass in irgendwelchen Kalligrafiestuben immer noch so gearbeitet wird, wie wir das da in Ihrem Roman Das Geheimnis des Kalligrafen lesen?
Absolut. Die richtigen alten Meister lehnen jede Tinte, die gekauft ist. Die lehnen das, weil sie ihre eigene Mixtur brauchen. Ihr eigenes Schwarz. Jeder Kalligraf liebt Schwarz, manche bläulicher, manche weniger bläulich, aber in der Regel die Masse gebraucht fertigen Tinten, vor allem aus China. Also die sind sehr billig.
Wirkt sich das aus auf das Bild? Ob die Tinte gekocht ist oder ob sie gekauft ist, aus China oder anderswo? Oder ist das nur so etwas, nur in Anführungszeichen, wie Berufsehre?
Ich würde sagen, nein, das wirkt für uns Laien nicht, aber für einen Experte, der dann weiß, diese Tinte ist im 9. Jahrhundert geschrieben, die hält bis heute. Das würde ich sagen, mit großem Respekt vor diesen alten Rezepten, die nicht für den Markt gemacht wurden, sondern für die Ewigkeit gemacht wurden. Sie sehen ein Koranexemplar oder ein Gedichtband aus dem 8. Jahrhundert und der hält die Farbe bis heute. Es ist eine Frage an uns, ob wir nicht solche Qualitäten machen können. Und deshalb wissen die alten Meister, wenn ich etwas für eine Moschee mache, dann möchte ich dafür sorgen, dass diese Farbe Jahrhundert hält. Das ist der Grund, nicht die Eitelkeit, nicht Beruf, Ethos, der ein bisschen verstiegen ist. Nein, 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 nein. Die Realität ist die, die haben uralte Rezepte mit Geheimnissen, die sie machen, dass das nicht oxidiert wird, dass das, nicht, dass das Licht echt ist. Also das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Für mich als Chemiker auch nicht.
Bloß gibt es heute kein Papier mehr, das so lange hält.
Das stimmt. Das stimmt. Allerdings, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist das zweite Problem, dass die Bücher, auch die Atmosphäre hat sich verändert. Sie werden die alten Meister sich doch ein wenig irren. Die Atmosphäre ist aggressiver geworden gegen Papier und Tinte. Wir können nicht ihre wunderbare Atmosphäre vor 1000 Jahren mit unserer heutigen vergleichen.
Eben habe ich Sie gefragt nach Ihrer Erfahrung als Chemiker, die da eingeflossen ist. Es gibt einen Protagonisten, der ganz furchtbare Erlebnisse in der Schule hat. Also der alles andere als eine glückliche Lern- und Lehrzeit dort hat, obwohl er überhaupt nicht dumm ist. Im Gegenteil, ein ganz aufgeweckter Junge. Und ich habe mich gefragt, ob das sozusagen ein Seitenhieb auf die Schule in Damaskus ist, wie Sie sie unter Umständen auch erlebt haben.
Sie meinen den zweiten Helden. Der zweite Held, muss ich das Publikum informieren kurz, ist ein, der Liebhaber dieser Frau, dieser wunderbaren Nora, die Heldin des Romans. Und dieser zweite Mann im Roman ist eigentlich ein unscheinbarer Mensch mit abstehenden Ohren. Also der Antityp zu Robert Redford. Für die Jüngeren sage ich, der Antityp zu Brad Pitt. Der Antityp. Dürr, klein, mit abstehenden Segelohren, aber besitzt eine Fähigkeit. Immer wenn er vorbei an Menschen geht, lächelt er sie an und als würde er eine Feder in der Hand halten und ihr Herzen damit kitzeln, lächeln sie alle. Und man merkt, wenn er vorbei ist, wie das Lächeln dann wieder einschläft, weil die Leute wieder zurück zu ihrem Alltag gehen. Das heißt, er besaß diese zauberhafte Kraft des Lachens. Und am Ende verliebt sie sich in ihn, nicht wegen seiner Muskeln oder was weiß ich, sondern wegen seinem Lachen, weil ihr Herz gekitzelt hat, dieser Junge. Und dieser Junge habe ich in einer Schule versetzt, nicht meine, ich war in einer Elite-Schule der reichen Christen und neben uns war eine Schule des heiligen Nikolaus. Kennen Sie den heiligen Nikolaus, der Kinder aus dem Pöckelfass gerettet hat? Kennen Sie das? Viele Junge kennen das nicht. Das war ein Bischof und angeblich hatte er Kinder gerade gerettet, bevor ein herzloser Wirt sie in ein Pöckelfass serviert hat als Pöckelfleisch für die Gäste. Und das Bild ist ein berühmtes Bild. Der heilige Nikolaus steht mit seinem Stab und ein Fass geht gerade auseinander und drei Kinder kommen raus. Dieses Bild stand an der Schule, am Eingang der Schule. Und ich schwöre es Ihnen, viele Kinder, diese armen Christen, die reingegangen sind, wünschten sich, gepöckelt zu werden, als in diese Schule zu gehen. Weil diese Schule wirklich eine Anhäufung von den letzten Sadisten unter den Lehrern, die für billigen Geld, für wenig Geld diese armen Kinder unterrichtet haben. Und das habe ich jeden Tag gesehen. Auf dem Weg zu unserer Elite-Schule der Christen gingen die armen Kinder in dieser Schule ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Die wollten nicht. Die waren nicht schlecht, die waren nicht dumm, die waren hochintelligent. Aber man sah, wie sie zerstört wurden in dieser Schule. Und in Erinnerung an das, nicht in meiner, sondern in Solidarität mit diesen Kindern, habe ich diese Schule genau beschrieben, fast fotografisch, aber die ist Karikatur genug.
Jetzt haben Sie sozusagen von Ihrem zweiten Helden gesprochen, in den sich Nur verliebt. Vielleicht sagen Sie noch was über Nur, über diese Figur, die mit Schönheit eingeführt wird und die irgendwann ja auch verschwindet und ja, ihr Mann weiß dann nicht mehr, wo sie abgeblieben ist.
Also ich muss Ihnen sagen, Nora ist schön im europäischen Maßstab, in Arabien nicht, weil sie zu dünn ist. In Arabien gilt man erst schön als schön, wenn man einen anständigen Schatten wirft. Das ist so. Und sie wirft ein Strich, das kann jeder Stock, also ein Strich, ein Faden, die ist wie ein Jüngling. Sie hat ein schönes Gesicht, aber man verwechselt sie mit Jungen. Also die sah wie ein Junge aus. Daher galt sie in Arabien nicht ganz als schön. Die war aber hochintelligent. Die hat als eine der wenigen Mädchen die Schule besucht, weil ihr Vater ein gelehrter Sufi war. Die gelehrten Sufis, meine Damen und Herren, sind die wunderbare philosophische Richtung im Islam, die Frieden und Liebe mit anderen Menschen erlaubt, die Achtung vor anderen Religionen. Die Sufis betrachten Jesus Christus mit höchster Bewunderung und Verehrung. Und die haben kein Vorurteil gegen Juden oder gegen Christen. Und daher sind die von den Fundamentalisten immer gehasst, immer verfolgt, immer gequält. Ihr Vater dachte immer an den guten Menschen und schickte sie in die Schule. Und Nora fand die Schule wunderbar, damit sie ihre Mutter los wird. Ihre Mutter war abergläubig und wahnsinnig ängstlich. Die hat immer Angst, um die Ecke lauern nur Männer, die warten, dass die Mutter eine Minute nicht aufpasst. Die werden alle auf Nora stürzen. Also kennen Sie das, ne? Sogar als sie zur Schule mit der Straßenbahn fuhr, hat sie Angst gehabt, dass die Straßenbahn entführt wird. Und der Vater war nur bemüht, sie zu beruhigen. Ein Straßenbahn kann nicht entführt werden, die bleibt auf dem Gleis. Und später hat sie bis zur 9. Klasse gemacht und das war genug für die Mutter. Die Mutter ist Analphabetin, die sagte, die Nora braucht keine Bücher, die braucht einen Ehemann. Und Männer heiraten keine Bücher, sondern Frauen. Also entweder Haushalt, die kann nicht mal ein Ei kochen, oder lernen sie irgendwas Nützliches für ihren Ehemann, nämlich Schneiderei oder Nähkurse. Und da ist sie, hat sich gerettet, die Nora, und er sagt, nee, Haushalt brauche ich nicht, ich gehe zu einer Schneiderin. Und das war ihre Rettung, das war eine Schneiderin, sage ich Ihnen, die ist so bescheiden, dass sie sagt, tja, Schneider sind die dritte Hand Gottes. Sie war eine stolze Schneiderin. Die tut so als bescheiden, die dritte Hand Gottes. Dort, wo er Zeit hat, die Schönheit zu schaffen, braucht er uns nicht. Aber manchmal hat er doch keine Zeit, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Da etwas zudecken, da etwas tarnen, da etwas hervorheben. Naja, die dritte Hand. Ne?
Na, dieses...
Soll ich weiter
erzählen? Nee, Sie können jederzeit weiter erzählen, Sie können das sowieso besser. Ich gebe Ihnen noch mal den Ball. Das Nähatelier ist die positive Frauenwelt. Während Sie vorhin von Noras Mutter erzählt haben und diesem kleinen, festhaltenden, missgünstigen, ist das Atelier der Schneiderin sozusagen, auch wenn es im geschlossenen Raum ist, die positive Frauenwelt, also der positive Gegenentwurf gegen dieses...
Ja, es muss sein, sonst ist das Klischee. Also dann ist die Frau, die schön ist und die toll ist und die andere ist die hässlich. Und komischerweise, die Mutter hat Vertrauen zu der Schneiderin. Nicht zu der Schule, sondern zur Schneiderin. Sagt sie, geh hin und lerne etwas von der Frau. Die hat Erfahrung. Die Frauen kommen zu ihr und nicht um Kleider zu schneidern, sondern um ihre Probleme loszuwerden. Sie hat 3 Männer unter die Erde gebracht. Das kann nicht jede Frau. Und daher hat die, und hier lernt Nora nicht nur die Kunst des Schneiderns, was ja wirklich wunderbare Kunst ist, sondern die Kunst des Zuhörens. Weil die Schneiderin ihr gesagt hat, weißt du, warum die Frauen zu mir kommen? Ich kann zuhören. Ich höre zu und in dem großen Brei, was sie mir erzählen, sind die Rosinen versteckt für ihre Antwort. Ich brauche sie nur zusammen und ihnen das auf einen Teller anzubieten.
Ja, und wer mehr wissen will über den Zusammenhang von Zuhören und Erotik, der breit ausgeführt ist in diesem Buch, das Geheimnis des Kalligraphen, der muss es einfach lesen und andere Gelegenheiten suchen, Rafik Shami nochmal zuzuhören. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und freue mich, dass Sie hier gewesen sind.
Danke Ihnen. Danke Ihnen sehr.